Wir sind beim Tagesordnungspunkt 10, die Vorstellung des Fürstenwalder Schlüsselvorhabens zur Regionalentwicklungsstrategie des Landes Brandenburg. Und ich übergebe an Herrn Rudolph.
So, weg ist es wieder. Genau. Also, ich sag's mal ganz salopp, möglicherweise sind die Erwartungen an das, was dahinter steckt, größer als das, was es eigentlich ist. Unter Umständen hat auch die Mods wiederum deutlich höhere Erwartungen geweckt, als dass wir diese überhaupt in irgendeiner Weise erfüllen können. Ich will vielleicht ein paar Sachen zur Einleitung sagen, auch für diejenigen, die jetzt neu dabei sind. Sie kennen das Thema regionale Wachstumskerne. Regionale Wachstumskerne wurden letztendlich für die, ich sag's mal mit meinen einfachen Nichtplanerworten, wurde für die Regionalentwicklung seinerzeit, und zwar im Jahr 2005, wenn man dieser Pressemitteilung hier beziehungsweise der Eckpunkte der regionalen Entwicklungsstrategie glauben darf. Das steht nämlich, wenn Sie ein bisschen runterscrollen, Herr Mörsel, ein bisschen weiter unten. Also das ganze Thema kommt, hier ist es nämlich, die Fokussierung auf 15 regionale Wachstumskerne im Land Brandenburg mit der Strategie Stärken, Stärken hat seit dem Jahr 2005 zur Herausbildung von wirtschaftlichen Schwerpunkten im gesamten Land Brandenburg geführt, die zum Teil bereits auf das jeweilige Umland ausstrahlen. Also das Thema regionale Wachstumskerne, das kennen die allermeisten von Ihnen. Fürstenwalde ist ein regionaler Wachstumskern, ein weiterer unweit von hier ist beispielsweise die Kombination aus der Stadt Frankfurt-Oder und Eisenhüttenstadt, die ebenfalls regionaler Wachstumskern sind. Also es kann eine einzelne Stadt sein, es können aber auch mehrere Städte sein, kann auch eine Region sein. Das sind seit 2005 die regionalen Wachstumskerne, die in der Regionalentwicklungsstrategie des Landes Brandenburg unter dem Motto Stärken, Stärken, so wie Sie es hier lesen können, entsprechend gefördert worden sind, will ich es mal sagen. Und nunmehr war es im Jahr 2019 mit dem damals Koalitionsvertrag der Landesregierung Brandenburg dazu gekommen, dass man sich eben auf andere Dinge verständigt hat. Also im Kern geht es schon noch um die Weiterführung auch dieses Themas der regionalen Wachstumskerne, aber eben auf eine andere Art und Weise. Pardon. Dass sich nunmehr unter dem Motto bewegt, Stärken verbinden. Und genau, wenn Sie weiter runter scrollen, Herr Mörsel, zu dem Thema Zielstellungen. Genau, da sehen Sie, welche Ziele das Land Brandenburg mit der neuen Regionalentwicklungsstrategie seit 2019, also wohlgemerkt 2019 Koalitionsvertrag, bis das alles ins Laufen kam, waren wir dann im Jahr 2021. Es geht darum eben, ich will es jetzt nicht vortragen, Sie können es ja selbst auch lesen, hier sehen Sie eben den RWK-Prozess, also RWK für regionaler Wachstumskern, soll von Stärken stärken zu Stärken verbinden, weiterentwickelt werden. Es geht um die Regionalentwicklung in allen Teilen des Landes durch aktive Strukturpolitik, Verbesserung des regionalen Zusammenhalts etc. pp. Sie können das alles lesen. Und der Kerngedanke des Ganzen war im Prinzip erstmal grundsätzlich an dem Thema der regionalen Wachstumskerne nicht unbedingt etwas zu ändern, aber schon bei der Strategie der Entwicklung. Und bei dieser Strategie hat man sich dann an den Entwicklungsachsen orientiert. Und es wäre jetzt hier, glaube ich, ganz gut, wenn Sie das andere Dokument öffnen würden, Herr Mörsel, regionale Entwicklungsstrategie der Karte, die Karte der Entwicklungsachsen. So, das ist also die wunderbare Karte, der sogenannten Entwicklungsachsen. Allein die Karte hat schon zu Verwerfungen geführt, nämlich mit der Fragestellung, was ist eigentlich mit den Räumen zwischen diesen blauen Ellipsen? Die fallen dann also hinten runter. Also das waren sozusagen die ersten Diskussionen, die wir da geführt haben oder die geführt worden sind, nicht wir. Wir haben ja nicht geführt, wir sind ja mittendrin in einer dieser Entwicklungsachsen. Sie können das hier auch erkennen. Es handelt sich größtenteils immer um Entwicklungsachsen, die eben an entsprechenden Bahnlinien liegen, an ja schon gewissen Korridoren, Entwicklungskorridoren und nicht zuletzt ist es ja auch, hat es ja auch mit dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion zu tun, der sich in eine ähnliche Richtung bewegt. Sie sehen also in diesen Entwicklungsachsen ist jetzt also Fürstenwalde bis Frankfurt-Oder enthalten und man hat eben die Ellipse, die für uns hier Relevanz hat, eben auch noch um Eisenhüttenstadt geschwungen. Deswegen ist unsere Ellipse auch ja, etwas bauchiger, nicht ganz so groß wie die, die da hoch bis Perleberg und Wittenberge geht. Aber Sie sehen schon, man hat schon deutlich versucht, weite Teile des Landes eben mit diesen Entwicklungsachsen ja, zu umfassen und eben auch hier, ja, ich sag mal, Entwicklungskorridore möglichst breit und groß auszuweisen. So, also das erstmal zu den grundlegenden Dingen, was sich da die Staatskanzlei gedacht hat. Dazu kann ich nur verweisen auf die Unterlagen, die ich eingestellt habe. Da ist eigentlich alles relativ ausführlich dargestellt. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht wirklich viel zielführend, wenn ich hier dazu noch weitere Ausführungen mache, weil ich wiederhole nur das, was andere schon mal erzählt haben. Dann gibt es das Dokument strategische Leitplanken, weil diese strategischen Leitplanken sind letztendlich die Dinge, die uns von der Staatskanzlei ins Lastenheft geschrieben worden sind. An diesen strategischen Leitplanken mögen sich die Entwicklungsräume bitte orientieren. So war es uns deutlich gemacht worden. Sie sehen hier in dem ersten Teil mögliche Anwendungsfelder, also ne, es geht um die strategische Leitplanke Achsenentwicklung. Ja, entlang der schienengebundenen Verkehrsachsen und deren Umfeld werden Wertschöpfung und eine lebendige Gemeinschaft gestärkt. Dann geht es weiter bei der nächsten strategischen Leitplanke, ein bisschen runter bitte, Umfeldentwicklung von Unternehmens- und Wirtschaftsstandorten ist eine weitere Leitplanke. Dann die Ausstrahlung von Wissenschafts- und Forschungsstandorten. Da spielt, will ich kurz mal reinbringen, das Thema der Hochschulpräsenzstellen eine Rolle, also die Vernetzung der Universitäten, der Viadrina und auch der TH Wildau. Dann haben wir eine strategische Leitplanke Teilhabe der Regionen. Bitte einmal weiter. Die sind dann, wie gesagt, alle ausgeführt. Stärkung lokaler Strukturen im ländlichen Raum. Greifen jetzt für Fürstenwalde nur bedingt. Wichtig ist auch, dass all diese strategischen Leitplanken natürlich nicht insgesamt alle erfüllt sein müssen für die entsprechenden Vorhaben der Entwicklung, sondern sie mögen sich, also die Vorhaben, die eingereicht worden sind, mögen sich an diesen Leitplanken orientieren. Zumindest ein, zwei dieser Leitplanken sollen sie auch mit berücksichtigen. Dann haben wir grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit als weitere Leitplanke. Sie merken schon, manche Sachen, da ist schon klar, dass wir die ein Stück weit erfüllen, jetzt mit grenzüberschreitend nicht, das greift dann eher für Frankfurt-Oder, aber interregionale Zusammenarbeit mit der ETSE-Initiative. Dann haben wir den Ausbau von regionalen Wertschöpfungsketten. Da geht es dann natürlich darum, ne, wie eben auch heimische Rohstoffe genutzt werden können, wie wir halt auch Kreislaufwirtschaft ermöglichen können und so weiter und so fort, also insgesamt auch Wertschöpfungsketten schließen können, regionale Produkte und so weiter. Dann haben wir das Thema strategische Leitplanke Digitalisierung, wie das hier zu einer Weiterentwicklung führen kann. Einmal weiter. Stärkung der regionalen und lokalen Identität, also Kultur, Bildungs, Gemeinschaftsangebote und so weiter. Bitte einmal weiter. Und alles immer sehr ausführlich. Dann haben wir die Orte für Zusammenarbeit und Wissenstransfer. Sie sehen da schon Coworking Spaces. Auch, wie gesagt, hier spielt auch die Hochschulpräsenzstelle wieder mit rein, die wir in Fürstenwalde haben. Also das zu den strategischen Leitplanken, an denen wir uns orientieren sollten. Und jetzt komme ich zu dem letzten Dokument, der von denen, die Ihnen zur Verfügung gestellt worden sind, nämlich die letzte Version unserer Vorhabensskizze für Fürstenwalde. Dazu ist zu sagen, in einem ersten Schritt, also das war auch ein relativ langer Prozess, bis das also erstmal nach dem Auftakt ins Laufen gekommen ist, 21, ist auch noch ein Büro mit beauftragt worden, die Athenecom, die uns hier als ja, an der Entwicklungsachse liegende Stadt unterstützen sollen bei dem ganzen Prozess. Dann gab es den Auftakt, dann gab es die ersten Entwürfe, dann gab es die erste Runde und Fürstenwalde war relativ zügig auch dabei. Sie werden auch gleich sehen, warum wir die Möglichkeit da hatten, sehr zügig agieren zu können. Und deswegen waren wir auch beim ersten Kabinettsbeschluss sozusagen schon mit dabei, dass man unser Vorhaben, unser Schlüsselvorhaben, das zweiteilig ist, hier berücksichtigt hat. So, und da sehen Sie, muss einen schmissigen Namen sich auch überlegen, also mehrdimensionale Gestaltung des Bahnhofsumfeldes Fürstenwalde Spree, nachhaltige Mobilität Fürstenwalde Spree. Sie kennen das insofern, deswegen habe ich eingangs gesagt, möglicherweise wird hier mehr Erwartung aufgebaut, als es tatsächlich erfüllt, denn wir reden am Ende des Tages über die Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof und die Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof kennen Sie ja schon. Also jedenfalls diejenigen, die schon länger dabei sind. Es kommt da gleich auch nochmal eine Skizze, da kann ich nochmal ein paar Sachen dazu sagen. Also es ist ein Sachverhalt, den wir schon länger auf der Agenda haben, wo wir auch immer wieder dran arbeiten. An diesem ganzen Projekt, Sie wissen, wir haben das Bahnhofsgebäude inzwischen erworben, die Eisenbahnstraße 118, die wir erworben haben und auch endlich dann in Besitz nehmen können und uns auch Eigentum nehmen konnten, wo jetzt angefangen wird abzureißen. Wir reden über das Fahrradparkhaus, wir reden über weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Bahnhof, also insgesamt über die Ertüchtigung des Bahnhofs und allem, was dazugehört, eben zur Mobilitätsdrehscheibe. Das Konzept selbst und die Eckdaten, die hatten wir natürlich schon vorliegen und wir haben sie deshalb eben zu diesem Schlüsselvorhaben nachqualifiziert nach den entsprechenden Leitplanken und nach den entsprechenden Vorgaben der Staatskanzlei und ist dann eingereicht. Das ist jedenfalls der erste Teil. Wenn Sie kurz runterscrollen, Herr Mörsel, dann sehen wir nämlich hier die Umsetzung der strategischen Leitplanken, SLP. Also ist einmal dann klar die Achsenentwicklung an der E1-Strecke, das haben wir. Strategische Leitplanke 1 ist hier abgebildet über Kooperation mit den Umlandgemeinden, Regionalmarke at See und so weiter. Ansiedlung der Hochschulpräsenzstelle wird die Umfeldentwicklung von Unternehmens- und Wirtschaftsstandorten vorangebracht. Anbindung des regionalen und überregionalen Schienenverkehrs, das ist die Leitplanke 1, Entschuldigung, und die Umfeldentwicklung von Unternehmens- und Wirtschaftsstandorten ist die Leitplanke 2. Damit haben wir also auch diese entsprechenden Notwendigkeiten erfüllt mit diesem Vorhaben. Bitte einmal weiter runter. Und so kommen wir dann eben, wie gesagt, es ist ein zweiteiliges Projekt und das Teilprojekt 1 insgesamt ist dann die Verlegung des Verladebahnhofes, also die Fläche, die jetzt nördlich des der Station, also der Bahnstation liegt. Sie sehen das aktuell sowieso, wo immer auch die Baumstämme verladen werden, wo eben auch immer Container stehen auf den Gleisen. Also dieser sogenannte Verladebahnhof bzw. Verladestraße. Und auch dieses Projekt und die Idee, das Ganze in die Hegelstraße, also in die Staatsreserve, in das Gewerbegebiet Staatsreserve zu verlagern, das ist insofern auch ein alter Hut, sodass wir also gesagt haben, hier mit dieser Regionalentwicklungsstrategie können wir diese beiden doch ziemlich großen Projekte, die wir haben in der Stadt, wofür wir also die Konzepte und Ideen und ziemlich viel Vorarbeit schon in der Schublade liegen hatten, können wir hier miteinander verbinden, verknüpfen und sie letztendlich dann als Schlüsselprojekt auch bei der Staatskanzlei einreichen. Na klar, eins bedingt das andere, denn es ist natürlich, geht nicht nur darum, die Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof insofern zu ertüchtigen, und auch die Verladestraße, also beziehungsweise auch das Thema des Güterverkehrs auf der Schiene, wirklich deutlich zu forcieren in der Stadt Fürstenwalde. Denn Sie wissen ja, So ziemlich jedes große Gewerbegebiet in Fürstenwalde ist historisch bedingt an die Schiene angeschlossen. Sei es das Gelände, wo Lacufa früher drauf war, sei es das Pinch-Gelände oder sei es auch das Gewerbegebiet oder Industriegebiet im Tränkeweg. Goodyear. Alle haben einen Gleisanschluss, wenn man so will, sogar das Gusswerk in Fürstenwalde Süd hat auch einen Gleisanschluss. Und uns war es wichtig, hier eben auch dieses ganze Thema der Güterverkehre auf der Gleise hier zu spielen und das auch ernst zu nehmen, was letztendlich politisch gesehen immer wieder auf die Agenda gesetzt wird, nämlich mehr Güter von der Straße runter auf die Schiene. Und wir sind davon überzeugt, dass das am Standort Fürstenwalde wie an keinem zweiten Standort in Brandenburg wunderbar funktioniert. Dass der Verladebahnhof wenig zukunftsträchtig ist, so wie er jetzt ist, ist auch, sagen wir mal, eine Binsenweisheit, wenn man so will. Er liegt mitten in der Stadt, relativ schlecht erreichbar. Im Umfeld ist auch ja deutlich viel Wohnen. Also 24-Stunden-Betrieb geht sowieso nicht. Die Gleise sind zu kurz. Das entspricht alles nicht mehr den europäischen Normen. Ein Ganzzug für mit 650 Meter oder 700 Meter Länge kriegt man sowieso nicht rein. Das ist also nicht effizient. Und deswegen gab es ja oder gibt es den Gedanken, das Ganze in die Staatsreserve zu verlagern, weil dort deutlich mehr Platz ist und damit eben diesem ganzen Thema auch viel mehr Rechnung getragen werden kann. So, und in dem Zusammenhang haben wir dann gesagt, okay, und jetzt kombinieren wir das Ganze mit unserer Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof, denn wenn man ehrlich ist, haben wir schon seit geraumer Zeit ein Auge geworfen auf diese Fläche, um die es dann geht, wo jetzt eben die Verladestraße drauf ist, nördlich des Bahnhofs. Auch hier wieder an die alten Hasen unter Ihnen. Teilflächen wurden schon mal gekauft mit dem Ziel, dort eine Erweiterung des Pendlerparkplatzes zu schaffen an der Straße Julius Pinschring. Das war sogar noch vor meiner Bürgermeisterzeit, das weiß ich noch, als Stadtverordneter, dass das mal Thema war. Aber auch insgesamt für die ganze Pendlersituation dort deutlich nochmal eine Aufwertung zu schaffen. Und hier haben wir das eben nochmal nachqualifiziert dahingehend, dass natürlich das ganze Gelände, sofern denn eben die Gleise dort wegkommen und alles in die Staatsreserve verlagert wird, wie ein doch einen sehr attraktiven Gewerbestandort entwickeln können, der nicht nur eben die Notwendigkeiten für die Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof abdeckt, für die Pendler die Situation abdeckt, wir also auch den gesamten ÖPNV gegebenenfalls neu sortieren können, sondern auch attraktive Flächen für Büros, für Coworking ist ja in aller Munde, aber eben auch für Labore, für gegebenenfalls möglicherweise sogar auch Wohnen. Das sind alles so Ideen und Gedanken, die man da reinlegen kann. Ich habe irgendwann mal an einer anderen Stelle, das hatte auch was damit zu tun, dass mal im Rahmen einer Auftaktveranstaltung der Geschäftsführer des Gebietes Adlershof dort vorgetragen hatte, wie sich dieses Gebiet entwickelt hat und wie es aus allen Nähten platzt und wie man händeringend versucht, das, was in Adlershof nicht mehr möglich ist, dass man das an andere Standorte transferiert. Und da gab es dann so Ideen, wie man kann das ja an der Entwicklungsachse bis nach Cottbus runter, könnte man das ja noch erweitern. Und in dem Zusammenhang kam dann der Gedanke, naja, wieso denn nicht in Fürstenwalde, Adlershof 2.0, also eine Erweiterung dessen, was in Adlershof inzwischen sehr, sehr gut funktioniert. Das sind alles so die Arbeitstitel, die Gedanken, die Ideen, die dahinter stecken. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, Adlershof zu kopieren, aber wenn man weiß, was in Adlershof gemacht wird und wie das dort funktioniert, dann hat man eine Vorstellung davon, was in Fürstenwalde gedacht sein kann. Aber das ist, wie gesagt, der letzte Schritt und insofern haben wir dann auch ein gutes Bindeglied von dem vom aktuellen, von der Personenverkehrsstation hin zum Gewerbe- und Industriegebiet Pinch-Gelände. Also wenn Sie jetzt mal weiter runter scrollen, dann gibt es hier jetzt nämlich noch die entsprechenden Anlagen dazu, dann werden Sie auch wieder bekannte Bilder sehen, eine Umgestaltung des Bahnhofsgeländes, das habe ich gerade schon deutlich gemacht. Hier sieht man nochmal das Gebiet, um das es geht, nochmal umrandet. Das ist der Alternativstandort. Wie gesagt, die Bilder kennen viele von Ihnen ohnehin schon. Da sieht man auch nochmal kurz zurück, Herr Mörsel, nochmal nach oben bitte. Ja, danke, reicht schon. Da sieht man eben, ja, wie klein das jetzt aktuell im Bestand ist und wie viel Potenzialfläche letztendlich oben da an der Staatsreserve möglich ist. Also da sieht man dann schon, welche Potenziale da sind. Und die Staatsreserve ist eben auch direkt angebunden oder andersrum. Das Industriegebiet Pinschgelände, auch mit Diver House, ist direkt über den Gleisweg angebunden. Und auch zum Pinschgelände, Quatsch, zum Goodyear-Gelände, zum Industriegebiet Tränkeweg, gibt es eine Verbindung, die außerhalb der A1-Strecke funktioniert. Also alles ohne die Hauptstrecke belasten zu müssen, sind hier unsere Industriegebiete in Fürstenwalde alle miteinander verbunden. Und ein Bindeglied für das alles kann eben die Staatsreserve sein, um dort eben die Güterverkehre zu bündeln und dann von dort aus auf die große Strecke zu bringen, auf die A1-Strecke. So, jetzt bitte weiter runter. Und dieses Bild ist den meisten auch bekannt. Das ist schlicht und ergreifend die Grafik aus der Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof. Auch hier ist schon mit der Ziffer 1 dargestellt, was denkbar wäre. Ne? Das ist ja überlagert ja den aktuellen Verladebahnhof. Dann geht es eben da um eine entsprechende Entwicklung hin zu dem, was ich gerade schon benannt habe. Es ist eben auch eingezeichnet nochmal das Thema des Pendlerparkplatzes. Also auch hier nochmal eine Verbesserung der Situation. Wie gesagt, die Pläne sind da noch nicht konkret, alles nacheinander, weil natürlich macht es jetzt keinen Sinn, diese Fläche zu überplanen, solange nicht klar ist, wie wir diesen Verladebahnhof rauskriegen aus der Stadt in die Staatsreserve. Und Sie können sich vorstellen, bei der Vielzahl der Protagonisten, allein bei der DB, also wir sind jetzt inzwischen bei 35 Ansprechpartnern im DB-Konzern, da können Sie sich vorstellen, was das für ein Schuh ist, den man da bohren muss, oder was es für ein Brett ist, was man bohren muss, um da wirklich dann entsprechend zu Entscheidungen zu kommen. So, das haben wir alles angemeldet. Wie gesagt, an sich ist das alles weitestgehend nichts Unbekanntes, für die meisten jedenfalls. Gerne nochmal Fragen, vielleicht noch was Generelles dazu. Mit diesem Status des regionalen Wachstumskerns und auch mit dem Status, dass wir mit einem Schlüsselprojekt hier vertreten sind, geht nicht einher, dass wir irgendwie besondere Fördermittel bekommen, dass wir besondere Zuweisungen bekommen, dass wir besonders viel bekommen oder Ähnliches. Es geht damit ausschließlich einher, dass wir bei Förderprogrammen bevorzugt rankommen, also auf der Prio-Liste im oberen Drittel stehen. Und wir entsprechende Unterstützung bekommen von der Staatskanzlei, also interministerielle Arbeitsgruppen, wenn also unterschiedliche Ministerien hier betroffen sind, und das ist es hier unbenommen, logischerweise, dann ist die Staatskanzlei für uns, steht für zur Verfügung, um die entsprechenden Türen zu öffnen und dort die Arbeitsgruppen zusammenzurufen, damit wir hier vorankommen. Ein paar Dinge, die wir jetzt schon angegangen sind, die habe ich schon erwähnt. Das Bahnhofsgebäude haben wir gekauft, das ganze Karree unten, das damit da 2 bezeichnet ist. Da geht es ja um städtebauliche Entwicklung. Die Eisenbahnstraße 118 spielt dafür eine Rolle. Auch das ist ein Thema, was uns lange bewegt. Die Fläche da, die mit 3 betitelt ist, das ist ja der ganze rückwärtige Bereich in der Bahnanlagen, inwiefern die noch genutzt sind. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen mit der DB. Wir haben das Fahrradparkhaus, das ist ja auch eingezeichnet, schon nördlich der entsprechenden Fußgängerbrücke. Sie sehen das. Hier ist auch die Überlegung, eine weitere Fußgängerbrücke noch zu errichten. Es geht auch darum, möglicherweise auf der südlichen Seite noch ein Parkhaus zu errichten. Alles solche Überlegungen, die hier eine Rolle spielen, und wir arbeiten jetzt nach und nach die entsprechenden Dinge ab, die wir in der Mobilitätsdrehscheibe ohnehin vorhaben zu entwickeln, unabhängig davon, ob jetzt die Fläche mit 1 hier betitelt schon insofern in trockenen Tüchern ist, dass sie verlagert werden kann. Was diese Verlagerung betrifft, sind wir derzeit in der Machbarkeitsstudie, also in der vertieften Machbarkeitsstudie. Dafür haben wir auch Fördermittel bekommen, auch natürlich unterstützt durch dieses Schlüsselprojekt haben wir eben eine entsprechende Bevorzugung bekommen bei der Ausreichung der Fördermittel. Das ist aktuell in Arbeit. Heute gab es da nochmal eine Videokonferenz dazu. angedacht ist, dass in der Dezember-Sitzung Ihnen der aktuelle Stand dann im Stadtentwicklungsausschuss auch vorgestellt wird von dem entsprechenden Planungsbüros, von dem entsprechenden Planungsbüro, welche Potenziale da sind, wie das aussehen könnte, etc. pp. Also wir arbeiten nach und nach die entsprechenden Dinge ab, aber was ich auch sagen muss an der Stelle ist, es ist noch lange nicht die Entscheidung in Sicht, dass die DB sagt, alles klar, wir verlassen den Platz, der hier mit 1 bezeichnet ist und gehen in die Staatsreserve. Das sehe ich auch noch nicht in kurzfristiger oder in kurzer Entfernung.
Herr Abitz.
Ja, vielen Dank für die Darstellung. Sehr Ein guter Blick in die Zukunft, zumal wir bei dem Thema Mobilitätsdrehscheibe ja jetzt langsam Fahrt aufnehmen, wenn wir auch das Fahrradparkhaus dort hinkriegen. Eine Frage bezüglich dieses Umzuges drängt sich mir hier auf. Ist die geplante Gewerbeansiedlung im Bereich Logistik hier vielleicht auch ein Thema für den Bereich dort an den Staatsreserven? Das wäre ja nochmal Innovationstipp.
Herr Rudolph. Die Überlegung stand tatsächlich. Aber ich persönlich halte das in Bezug auf Lkw-Verkehre für keine gute Idee. Um es mal bei der Antwort zu lassen. Richtig. Ja. Es geht tatsächlich, also der Gedanke ist ja, der hinter dem Ganzen steht, möglichst viel Verkehr Schiene-Schiene zu machen. Also möglichst wenig Verkehr Lkw-Schiene oder Schiene-Lkw zu machen, sondern wirklich zu versuchen, möglichst viel auf der Schiene rein und auf der Schiene auch wieder raus. Hat einfach was mit der Lage der einzelnen Liegenschaften zu tun. Damit wir einfach auch nicht uns unnütz noch mehr Verkehr mit LKWs in die Stadt holen.
Heido. Schade, dass Herr Abitz nicht genannt hat, dass wir mit Wasser verknüpfen können. Wir sind ja auch gut am Wasser, aber da drifte ich jetzt von meinem Standpunkt ab. Ich bin ja als Ortsbeirat hier. Für mich ist wichtig, vielleicht mal die Abbildung 2 nochmal kurz runterscrollt. Wir als Heideländer liegen ja dann relativ dicht, und sieht man links unten dann an den neuen Verladebahnhof dran, sind ja nun neue Kollegen auch hier schon mehrfach angesprochen, dass man dann an uns denkt, dass man die Emissionsschutz beachtet, wenn man das weiter beplant, Schallschutzwand oder irgendwas Alternatives, weil nach den Schallschutz, was schon vorliegt an den ganzen Ermittlungen, würden wir über die Werte kommen, so dass man daran denkt, dass man, wenn man weiter diese Sache forttreibt, das nicht vergisst, nicht, dass man nachher unser Ziel, das wir lange gekämpft haben und jetzt auch dank des Zielabweichungsverfahrens Möglichkeit haben, Heideland positiv zu entwickeln, dass wir da nicht gegeneinander arbeiten. Ja, also das bloß nochmal als Hinweis, mehr nicht. Danke.
Herr Zschäpe, dann Herr Zeibel.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank für den Vortrag. Die Unterlagen sind ja zum Teil schon ein oder mehrere Jahre alt. Das erweckt so ein bisschen den Eindruck, dass das Land das Ganze vor ein paar Jahren aufgesetzt hat, aber damit im Grunde genommen es auch sein Bewenden hatte. Also dass da im Moment diesem ganzen Prozess wirkt, ist zumindest so jetzt nicht mehr so richtig viel Dynamik drin steckt. Deswegen ganz konkret nachgefragt, gibt es zum Beispiel eine Arbeitsgruppe zu den einzelnen Achsen, wo die Kommunen, die in diesen Achsen liegen, in Kooperation mit dem Land sich dazu austauschen? Gibt es Ansätze, wie man das Ganze mit Leben erfüllt? Also passiert da ein bisschen was, nachdem dieser ganze Prozess hier vor ein paar Jahren aufgesetzt wurde, wo Fürstenwalde auch aktiv beteiligt wird, eingebunden wird, gefragt wird, unterstützt wird und so weiter?
Herr Rudolph.
Ja, also es gibt auch entsprechende Austauschrunden. Das ist noch nicht so lange her. Da gab es eine Runde in Eberswalde, wo der nordöstliche Bereich letztendlich vertreten war, wo auch nochmal den Kommunen untereinander die jeweiligen Schlüsselprojekte auch vorgestellt worden sind. Und da kann ich berichten, jedenfalls aus der Schweder Richtung, denn Schwed plant beispielsweise ein mit dem Landkreis dort für das dortige Oberstufenzentrum ein Jugendgästehaus zu errichten. Und da war dann, wir haben ja 10 Jahre Erfahrung mit genau so einem Projekt und daraufhin hatte sich dann eben auch das Bildungsministerium gemeldet, der Landkreis gemeldet, dass die ein großes Interesse daran haben, auch von unseren Erfahrungen zu profitieren. Ich hatte es auch angeboten aktiv und dann waren wir auch in Schwed gewesen und haben uns dort auch noch ausgetauscht. Eben wie gesagt auch mit der Schulleitung vom OSZ und auch mit der Schweder Bürgermeisterin, weil Schwed ein weiteres Thema nämlich hat. Es geht um eine überbetriebliche Ausbildungsstätte, also Technikum nennen die das. Also da geht es letztendlich um eine Einrichtung, wo hauptsächlich technische Ausbildung stattfindet. An diesen Gedanken, die haben wir beispielsweise mit nach Fürstenwalde genommen, mit dem Ziel oder dem Plan, ob wir da vielleicht nicht davon profitieren könnten, so etwas in der Art vielleicht in der Aufbauschule, also jetzt nicht die technische Ausbildung, das ist klar, das passt ja in dem alten Gemäuer nicht, aber dieses Thema Ausbildung in die Aufbauschule zu bringen, um diesem Gedanken der schulischen Bildung in der Aufbauschule wieder Rechnung zu tragen. Also da haben wir ein paar Sachen mitgenommen. Was uns von Schwed deutlich unterscheidet, ist leider die Tatsache, dass Schwed in den Just Transition Fonds aufgenommen worden ist, hauptsächlich wegen der PCK-Raffinerie und den entsprechenden Verwerfungen, die dort stattfinden. Das heißt, die haben Zugriff auf die sogenannten Lausitz-Mittel. Der Just Transition Fonds, EU-Mittel, die für den Strukturwandel hauptsächlich in der Lausitz, aber das Land Brandenburg hat eben die Entscheidung getroffen, dass auch Schwed von diesen JTF-Mitteln profitieren möge. Das heißt, die haben an der einen oder anderen Stelle einfach andere Möglichkeiten, weil außer für die Lausitz und Schwed kann keiner aus Brandenburg auf diese Mittel zugreifen. Dann ist es so, dass Schwed für alleine diese Umsetzung der Schlüsselprojekte 2 zusätzliche Mitarbeiter nur für die Abarbeitung dieses Projektes hat, also zusätzlich, die gab es vorher nicht, da ist also auch keiner abgestellt worden. Bei uns ist das leider nicht der Fall, also die kriegen zum Teil da auch eine entsprechende Förderung für Personalkosten und solche Dinge, daran arbeiten wir, dass das möglicherweise in Fürstenwalde auch gelingt, dass wir hier wirklich auch beschleunigt in die Abarbeitung kommen, weil momentan ist das Nebenbeigeschäft beim Tagesgeschäft, also diese Bearbeitung, ja, die läuft halt tatsächlich dann nebenbei, hauptsächlich in der Wirtschaftsförderung bei Frau Beise und auch mir dann in der entsprechenden Abstimmung. Das ist ein Nachteil, muss man fairerweise sagen, weil eben diese entsprechenden Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen und wir auch noch nicht die Möglichkeiten haben, wie Schwed sie hat. Aber ja, wir profitieren durchaus und es wird auch befördert, dass der Austausch stattfindet untereinander.
Herr Zeibelt.
Ja, ich habe eine Frage zu den, also ähnlich wie zu den Finanzen. Also wie viel bleibt denn letztendlich an Fürstenwalde hängen? Also ist das schon klar irgendwie? Oder gibt es da ein Ziel, welche Unterstützung gegeben sein soll, damit das dann umgesetzt wird?
Also wir sind an der Stelle, will ich mal sagen, noch lange nicht. Dass wir tatsächlich an der Stelle sind und wissen, was es kostet. Es gab mal eine Kostenschätzung, einen brauchbaren, zukunftsfähigen, eine brauchbare Verladestraße mit 3 Gleisen in die Staatsreserve zu setzen, da waren wir bei 30 Millionen Euro. Das ist aber schon Minimum 5 Jahre her, glaube ich, wo wir die technische Machbarkeitsuntersuchung gemacht haben. Die hatten wir ja auch vorgestellt. Ja, wir wissen, dass diese Kosten sehr wahrscheinlich doch deutlich höher liegen. Aber wir haben noch nichts Genaues, deswegen wir sind ja jetzt erstmal in der vertiefenden Machbarkeitsuntersuchung, wo es eben auch darum geht, wie das eben mit der Verlagerung funktionieren kann, inwiefern das auch wirtschaftlich machbar ist und welche Hürden und Herausforderungen da noch auf uns lauern, die wir dann mit einem Maßnahmenplan abzuarbeiten haben. Und die Kosten, das ist ein Teil, klar. Aber das Ziel ist auch mit dieser Machbarkeitsuntersuchung, mit der vertieften, dass wir eben auch entsprechende Ansatzpunkte bekommen, um dann auch bei den entsprechenden Ministerien auch um Fördermittel letztendlich zu bitten und auch Argumentationen zu bekommen für die Zielerreichung des Landes und dass wir dafür dann eben auch entsprechende Unterstützung brauchen. Aber wie gesagt, genaue Zahlen haben wir nicht.
Herr Wende.
Ja. Ich will jetzt gar nicht in der Sache sozusagen großartig diskutieren, dass ich die Idee des Schließen des Verladebahnhofs und dem Stadtzentrum unterstütze. Wissen Sie, dass ich die Überlegung, einen neuen anzusiedeln, eher schwierig sehe, weil ich glaube, die Notwendigkeit dafür nicht da ist, wissen Sie auch. Ich habe jetzt Ihren Vortrag, Herr Bürgermeister, sehr interessiert zugehört und die ganze Zeit die erwähnte Unterlage gelesen. Und ich finde, alles das, was Sie so erwähnt haben, findet man daran nicht. Also das Wort Fahrradparkhaus findet sich irgendwie nicht wieder. Und all die Überlegungen, die wir sozusagen dort mit Wohnquartier etc. haben wollten, findet sich da auch nicht wieder. Aber möglicherweise ist das auch gar nicht Bestandteil der beigefügten Unterlage, die Sie jetzt haben. Der wiederum kann ich aber entnehmen, dass zum 23. Mai 2023 nochmal ein Antrag gestellt worden ist, um erstmal diese vertiefte Machbarkeitsstudie, von der Sie gerade gesprochen haben, stellen zu können. Sicher haben Sie das schon mal erwähnt, aber mir ist gerade irgendwie nicht mehr klar, ist diesem Antrag eigentlich stattgegeben worden? Und wenn ja, wer ist denn das, der konkret momentan dieses Projekt bearbeitet? Also gibt es hier ein Büro, was dort die Aufgaben hat, oder macht das das Haus selber?
Herr Rudolph. Also das, was Ihnen hier zur Verfügung gestellt worden ist, ist ja die Kurzskizze sozusagen, die Vorhabenskizze, das umfasst natürlich nicht alle Details. Wie gesagt, die Details sind ja letztendlich auch die in der Mobilitätsdrehscheibe drinstehen, und das ist das Fahrradparkhaus erwähnt, und das haben wir dementsprechend auch zugearbeitet. Der Wunsch der Staatskanzlei war aber, das alles so weit zu verkürzen, dass das also auf möglichst wenigen Blättern nachvollziehbar dargestellt wird. Das war mehrfach der Wunsch, der an uns herangetragen worden ist. Wir haben auch mehrfach gesagt, naja, das ist alles ganz schön verkürzt, aber es war so das Ziel. Zur Sache, wir haben einen Antrag gestellt aus der Planungsförderrichtlinie, haben den auch bestätigt bekommen. Klar, weil es ja dem Schlüsselprojekt dient und der Auftrag zur vertieften Machbarkeitsuntersuchung für die Schienengüterpotenziale hat Realistics bekommen, so heißt das Unternehmen. Und die sind also sehr unterwegs auf dem Thema Schiene.
Danke, ich erinnere mich an einen anderen Beratungskontext, dass das schon mal erwähnt worden ist. Dankeschön.
Herr Fettke, das war der Team.
Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank für die umfangreichen Informationen. Es sind ja in der Tat viele, viele Projekte, gerade aus dem INSEC bzw. Drehscheibe Bahnhof, da ja auch in Angriff genommen worden. Und ich würde anregen und mir wünschen, dass wir vielleicht dann in der Dezember-Sitzung wirklich auch über die Einzelprojekte sprechen können, wie zum Beispiel das Bahnhofsgebäude oder die Eisenbahnstraße 118. Heideland wurde da angesprochen. Ich glaube, wir haben uns auch Vorkaufsrechte gesichert oft, denn es gibt ja sozusagen damit verbundene viele Projekte, und dass wir vielleicht auch dazu die Möglichkeit bekommen, zumindest einen zeitlichen Ausblick zu haben. Ich glaube, wir hatten mal in irgendeiner Besprechung, ich weiß es nicht mehr, das Thema Verladebahnhof, das war so ein Ziel 2035 oder so, oder vielleicht auch später. Aber dass man einfach zu den ganzen Projekten auch so ein Gefühl bekommt, von was für Zeiträumen reden wir denn hier überhaupt und welche unterschiedlichen Aktivitäten sind dann bei dem einen oder anderen notwendig. Also ein paar Sachen sind vielleicht greifbarer, wie so ein Bahnhofsgebäude oder so ein Fahrradparkhaus, aber auch andere wiederum nicht. Das dauert alles so ein bisschen länger. Und wir hatten ja auch gerade in der Drehscheibe Bahnhof auch untergeordnete Einzelprojekte, die vielleicht finanziell nicht so eine Auswirkung haben, auch zeitlich nicht so eine Auswirkung haben. Das würde ich mir wünschen, dass wir sozusagen im Rahmen der Stadtentwicklung an diesem Ort mal so einen Gesamtüberblick haben. Das muss jetzt nicht vorbereitet werden durch Mitarbeiter, die nicht da sind. Also ich wollte damit sagen, ich will es nicht ganz groß aufblähen, aber so einen wirklichen Überblick über die Standorte, und da vielleicht mal kurz, dass die Kollegen hier abgeholt werden und wir auch so ein Gefühl haben für den Ort und die Aktivitäten an diesem Ort und auch so einen zeitlichen Bezug. Bitte.
Herr Rudolf.
Also ich könnte mir jetzt vorstellen, mit relativ einfachen Mitteln tatsächlich nochmal die Mobilitätsdrehscheibe rauszuholen und anhand der dessen, was da aufgeschrieben ist, nochmal aufzuzeigen, wo wir jetzt vielleicht stehen. Ja, das könnte man sicher tun, dass wir das auch nochmal vorsehen. Vielleicht macht es ja in der Dezember-Sitzung tatsächlich Sinn, wenn eben Realistics hier ist und das Ganze vorstellt. Ansonsten, was den Bestand oder was den aktuellen Fortgang der Bauvorhaben betrifft, haben wir verabredet mit dem Amt 22 Bau, dass quartalsweise Bericht erstattet wird, also so ähnlich wie die Finanzberichterstattung, wenn sozusagen Herr Böge im Finanzausschuss ist mit den ganzen Zahlen, Haushalt und so weiter, dass dann eben auch quartalsweise hier im Ausschuss über den Fortgang der Bauvorhaben berichtet wird. Wenn das Ihren Nerv trifft, gebe ich das zurück.
Erst Herr Zschäpe, dann Herr Zeipelt nochmal.
Ganz kurze Verständnisfrage. Das, was Sie vorhin für Dezember angekündigt hat und Ihre Antwort zu der Frage von Herrn Wende, das ist letztlich ein und dasselbe, richtig? Also Herr Wende hat ja nach dem Gutachter gefragt und Sie für Dezember angekündigt hat, ist genau das.
Ja, das ist Realistics, genau.
Okay.
Ja.
Herr Zeipelt.
Mich irritiert eine Sache, und zwar bei Teilprojekt 2, also bei der Umgestaltung des Bahnhofsgeländes, steht der Satz in der Zielsetzung, dafür ist die Verlegung des Verladebahnhofs TP1 notwendige Voraussetzung. Das heißt, das Fahrradparkhaus steht doch an einer Stelle, die völlig unbeeindruckt vom Verladebahnhof ist. Ist das Fahrradparkhaus jetzt als Beispiel und andere Teile im südlichen Bereich des Bahnhofs, sind die davon abhängig, dass der Verladebahnhof verlegt wird? So steht es jetzt hier zumindest drin oder nicht?
Herr Rudolf. Nein. Also das eine, wie gesagt, wir arbeiten ja parallel an den Dingen. Der Kern des Teilprojektes 2 ist ja die Neugestaltung der Fläche, wo jetzt die Verladestraße drauf ist. Das ist ja der Kern. Alles andere gruppiert sich drumherum. Also der Kern des Schlüsselprojektes im Teilprojekt 2, Umgestaltung des Bahnhofsgeländes, umfasst eben diese große Fläche, die sich dann in der Entwicklung an den strategischen Leitplanken orientiert, was wir da letztendlich tun wollen und welche Nutzung dann da reinkommen. Ansonsten diese weiteren Punkte, die ich jetzt auch angesprochen habe, unter anderem auf Fahrradparkhaus und so weiter, das sind ja Dinge, die alle in die Gesamtentwicklung dieses ganzen Bahnhofsumfeldes und der Mobilitätsdrehscheibe reinspielen. Ja, also wir nutzen eben die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, um eben auch Teile der Mobilitätsdrehscheibe schon jetzt auch in die Umsetzung zu bringen. Ja, mit all den Möglichkeiten, die wir sonst auch haben, das Bahnhofsgebäude beispielsweise haben wir auch in dem Maßnahmenplan der Stadtumbaustrategien und solche Dinge angemeldet, also bei den nationalen Städtebauförderungen und. Also wir gucken, wie wir eben nach und nach sukzessive mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln letztendlich das Gesamte dann hoffentlich irgendwann zu einem, ja, sagen wir mal, auch zu einem Gesamtkonzept fertigstellen können.
Also ich würde dann bloß darauf hinweisen, vielleicht kann man das nochmal aufdröseln in Teilprojekt 2 und Teilprojekt 3, vielleicht was unabhängig, das eine ist unabhängig von der Verlegung, das eine ist abhängig, dass das ein bisschen klarer wird.
Ja, also wie gesagt, das, was ich Ihnen hier vorgestellt habe, ist das, was in der Staatskanzlei liegt und das war im Kabinett und so ist es auch bestätigt und beschlossen worden und da sind wir sehr froh, dass es so ist. Da jetzt noch Änderungen vornehmen zu wollen, wäre eher kontraproduktiv. Also ich verstehe den Ansatz, aber jetzt hier ist es auch tatsächlich nicht notwendig. Ja, weil wie gesagt, das, was Sie jetzt haben, was ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, ist ja die sehr verkürzte Version, die im Prinzip dann im Kabinett war und im Kabinett bestätigt worden ist. Also da tun wir gut daran, wenn wir da nicht rütteln.
Vielleicht ganz kurz, man möge mich verbessern, wenn ich jetzt da falsch liege, aber das Thema Fahrradparkhaus, wo es ja jetzt insbesondere gerade darum ging, läuft ja auch außerhalb dessen quasi und hat ja auch schon einen anderen Stand als dieses Gesamt- und Großprojekt an der Stelle und es gehört mit dazu, aber tatsächlich gerade beim Fahrradparkhaus ist es ja ein Beispiel dafür, dass es ja da einen Fördermittelbescheid schon gab und auch die Planungen, also konkrete Planungen deutlich weiter sind als hier erstmal nur die Machbarkeit sozusagen darzustellen oder zu überlegen. Genau, Herr Zschäpe hatte sich nochmal gemeldet.
Bei so langfristigen Strategien des Landes gibt es ja zwischendurch oder am Ende eine Evaluierung. Ist Ihnen bekannt, ob das Land jetzt hier irgendwie auch vorhat, zeitnah eine Evaluierung zu machen, ob diese neue Strategie hier weg eben von regionalen Wachstumskernen hin zu Verknüpfung, ob das aktuell oder demnächst evaluiert werden soll?
Also die ersten Unternehmungen in Richtung Evaluation gab es schon. Also es wurden noch unter Interviews geführt mit den Protagonisten der entsprechenden Schlüsselvorhaben, so auch mit mir. Aber was dann, also da gibt es jetzt nach meinem Kenntnisstand aktuell noch keinen Endbericht, wo wir da jetzt stehen in der Evaluation. Also die Ansätze sind da, ja, und auch der Auftrag offenbar, sonst hätte es ja diese Interviews nicht gegeben. Aber wie gesagt, das Ergebnis ist mir noch nicht bekannt.
Dann hätte ich nur die Bitte, wenn so ein Evaluierungsbericht vorliegt, dass Sie dann einfach uns informieren.
Ja.
Habe ich jetzt irgendjemanden vergessen gerade? Gab es noch mal weitere Nachfragen? Keine. Dann haben wir zu dem Thema, also im Dezember nochmal einen neuen Tagesordnungspunkt, wo das Planungsbüro sich vorstellt. Und dann gucken wir, ob wir unter diesem oder dann noch einen zweiten Tagesordnungspunkt benennen zum Thema nochmal konkrete Maßnahmen aus dem Thema Drehscheibe Bahnhof. Dann sind wir hier am Ende sozusagen bei diesem Tagesordnungspunkt.